Liebe Gäste, liebe Geschwister, ich möchte heute ein letztes Mal noch auf den kleinen Büchertisch hier hinweisen und euch ein Buch vorstellen, Alexander Strauch, biblische Ältestenschaft. Das ist wahrscheinlich die gründlichste und wohl auch beste Arbeit, die es zu dem Thema gibt, über Älteste. Eigentlich ist es nicht nur etwas, was Älteste wissen sollten, sondern eigentlich alle Geschwister. Und die Kriterien, die die Bibel hat für die Ältesten, sind ja nicht nur für sie gedacht. Ja, wenn zum Beispiel da steht, ein Ältester soll nüchtern sein, heißt es etwa, die anderen sollen alle betrunken sein? Das sind Maßstäbe praktisch für alle und es ist sehr gut und sehr wichtig für uns, sich daran zu erinnern, was Gott von uns erwartet und was seine guten Ordnungen sind, auch für die Gemeinde. Zu unserem Thema, Geist statt Kompromisse. Kompromisse nicht gefragt bei Gott, könnte man auch sagen. Und wenn man das so ausdrückt, dann ist das weiter nichts als die etwas salopp ausgedrückte Tatsache, dass man in dieser Welt eben nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Falls man das überhaupt so ausdrücken darf, weil wir oft eine ganz falsche Vorstellung haben von Eifersucht. Aber einige Male steht es im Alten Testament, dass Gott sehr gereizt wurde durch sein eigenes Volk. Und zwar, weil die Dinge getan haben, die er nicht akzeptieren konnte, weil sie fremden Göttern nachgelaufen sind. Ja, Gott empfand das, ja, wenn sie irgendwelchen geschnitzten Bildern Anbetung erwiesen haben, dann empfand er das so, wie ein Mann das empfinden muss, wenn seine Frau fremd geht. Gott duldet keine Götter neben sich. Und die Schrift sagt, es gibt ja auch keine. Und was das sogenannte Götter sind, das sind bestenfalls irgendwelche Dämonen, also teuflische Geister, die Menschen verführen. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal bewusst geworden ist, die Tatsache, dass es wirklich nur einen Gott gibt, die zwingt uns zur Mission. Es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Das ist der Mensch Christus Jesus. In der Hinsicht war es bei uns im Osten relativ einfach zu evangelisieren, zu missionieren. Da gab es also nicht viel dazwischen. Da hie Christ und hie Kommunist, ja. Wobei es echte Kommunisten noch gar nicht gab, im Prinzip. Da war das also klar, wie man auch argumentieren konnte. So eine ganz verrückten Ideen, die habe ich das erste Mal gehört, ich glaube es war in Darmstadt, als ich da eine Evangelisation gemacht habe und dann so im Gespräch mit einigen Leuten war und ich sage, ich konnte es kaum fassen, solche schwachsinnigen Meinungen, die da Leute vertreten haben, so im persönlichen Gespräch, hatte ich mein Lebtag noch nicht gehört. Was man da alles glauben kann und wie viele Götter es angeblich gibt. Aber liebe Geschwister, das ist sehr unmodern heute. Wenn wir sagen, es gibt einen Gott, einen, und Allah ist nicht Gott, auch wenn das Wort das bedeutet, wenn das Wort so heißt, ja. Und er ist nicht der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und alle anderen Götter sind Götzen, wie die Schrift es sagt. Und aus diesem Grund müssen wir ihn in unseren Gott bringen. Das ist äußerst unmodern. Und das entspricht gar nicht dem Zeitgeist. Der Zeitgeist lässt gern alles so stehen, wie es ist. Und man will dann gar nicht mehr missionieren. Gott, so sagt es die Bibel, ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet niemand neben sich. Generell. Und Gott verabscheut Menschen mit halbem Herzen. Solche, die Kompromisse schließen. Jakobus sagt einmal ein sehr scharfes Wort zu den Gläubigen. Und das Der Jakobusbrief ist einer der allerältesten Briefe, die wir haben im Neuen Testament, also von den neutestamentlichen Briefen. Und er schreibt da an diese Gläubigen, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Also Feindschaft gegen Gott. Das schreibt er an Gläubige. Und wir neigen ja gern dazu, so ein bisschen hin und her zu hinken. Solch ein gespaltenes, schizophrenes Leben wird hervorgerufen durch Kompromisse. Die Frage ist, geht es überhaupt anders? Kann man denn kompromisslos sein? Wie sieht so ein Leben aus? Es gibt da immer einige Kuriosa, auch unter den Christen. Manche versuchen schon, ein kompromissloses Leben zu führen. Ja, man muss sagen, was immer sie sich darunter auch vorstellen. Und es sind manchmal sehr eigenartige Dinge, die sich da vorstellen. Ja, also dann definiert man sein Leben immer nur durch das, wogegen man ist. Und manchmal erlebt man das auch in Brüdergemeinden, dass manche sagen, naja, also wir sind nicht so wie die Baptisten und nicht so wie die Kirche und das haben wir auch nicht und dagegen sind wir auch und dagegen auch und das. Und wir definieren uns praktisch aus dem, wogegen wir sind. Das ist eine sehr unerfreuliche Sache. Unser Glaubensleben besteht nicht darin, lauter Irrlehren abzuwehren. Das müssen wir manchmal schon auch tun. Aber man kann gar keine Irrlehren abwehren, wenn man nicht weiß, wofür man ist. Und ich will heute auch nicht über diese negativen Dinge sprechen. Denn wenn ich nur kompromisslos leben soll, dann ist mir nur gesagt, was ich nicht tun darf. Ja? Aber noch nicht, was ich tun soll. Und das, was Gott positiv von mir erwartet, und das ist das Wunderbare am Evangelium, was Gott also positiv von mir erwartet und womit er mich gleichzeitig beschenkt, das habe ich gefunden in einem Text, der im Epheserbrief steht und den ich heute mit euch anschauen möchte. Das ist heute auch ein zusammenhängender Text, Epheserbrief Kapitel 5. Da schreibt Paulus an diese Gemeinde in der Großstadt Ephesus, und zwar im 5. Kapitel ab Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ich werde nachher noch erklären, warum ich bis zu diesem Vers gelesen habe. Vier Stichworte treten hier hervor, die man sogar in so einer Art Kreisprozess anordnen könnte, also wie ein kreisförmiges Schema. Und das ist das eine, Lebensführung, damit wollen wir mal ansetzen, ja, wie wir unser Leben führen, wie Gott das will, kompromisslos, voll vom Geist Gottes, Lebensführung. Das zweite heißt, und dazu gehört ja zu meiner Lebensführung, dass ich meine Zeit ausnutze, so wie Gott das will, ich werde noch drüber reden. Das dritte ist natürlich Gottes Wille, dass ich das tue, was Gott will. Und er will zum Beispiel, dass ich mit dem Geist erfüllt bin. Das ist das vierte. Und das führt uns wieder zum ersten, weil das nämlich die Grundlage auch für meine Lebensführung ist. Und so hat man einen ganzen Kreisprozess, der in diesem Text, den wir in diesem Text finden können. Das erste Stichwort in diesem Kreislauf heißt Lebensführung. Also was Gott von uns erwartet, ist erstens eine genaue und sorgfältige Lebensführung. Für diesen Vers 15 gibt es, oder für den Anfang dieses Verses, zwei Möglichkeiten der Übersetzung, der Wiedergabe. Die Möglichkeit A, ich will es mal so darstellen, und ich glaube, es sind beide beide denkbar. Möglichkeit A, seht sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Seht sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Üblicherweise wird es übersetzt, seht zu, wie ihr sorgfältig wandelt. Ihr merkt, es ist also ein kleiner, feiner Unterschied. Ich bleibe mal bei dem ersten. Seht sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Das heißt, der Gläubige soll genau hinschauen, sodass er bei der Beurteilung der Dinge den Nagel auf den Kopf trifft und nicht auf den Daumen. Er soll also so viel Urteilskraft besitzen, dass er auch bei der geschicktesten Tarnung des Teufels die Dinge durchschauen kann. Dass er merkt, worauf es ankommt, dass er weiß, was Gott will. Schau also vorher sorgfältig hin. Durchblick durch die Situation. Ich bin manchmal erschüttert, wenn ich merke, wie gedankenlos auch Gläubige so durch den Tag leben. Sie lassen sich förmlich treiben. Von einer Situation zur anderen, von einem Gefühl zum anderen. Und sie machen genau das, was irgendwie über sie kommt. Ob das gut oder schlecht ist, danach fragen sie schon gar nicht mehr. Hauptsache so bequem wie möglich oder so. Das ist kein sorgfältiges Hinschauen. Gott will, dass ich, bevor ich mit einer Sache beginne, mir Gedanken drüber mache. Wir kommen nicht umhin, und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, auch in allen Themen, über die wir gesprochen haben, geht es auch um unser Denken. Wir können nicht nachlässig sein an dieser Stelle, und Gott will auch, dass wir uns Gedanken machen. Gedanken darüber, was wohl auch in seinem Sinn sein könnte. Seht sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Also schaut sorgfältig hin. Ich meine, im normalen Leben ist es ja auch so. Und jeder von uns würde die allermeisten jedenfalls in Schwierigkeiten kommen, wenn sie plötzlich nichts mehr sehen könnten und laufen sollten irgendwo lang. Man kann zu schnell stolpern. Gott hat uns für dieses Hinsehen etliche Gaben gegeben, eben den Verstand. Er hat uns sein Wort gegeben und auch den Heiligen Geist. Über diese Dinge steht ja hier in unserem Abschnitt genug drin. Ich will es mal auf eine konkrete Situation anwenden, um das einfach mal deutlich zu machen. Also, nur noch mal ein Beispiel aus der alten DDR, dann ist vielleicht niemand hier getroffen, damit ich also niemand allzu sehr auf die Zehen trete, aber ihr könnt das schon abwandeln. Nur mal an, also für uns als Jugendliche stand schon die Frage, in der DDR, soll ich in die FDJ eintreten oder nicht? FDJ war die Jugendorganisation, die kommunistische, und man, das war alles freiwillig natürlich, niemand wurde gezwungen, aber wer nicht ging, konnte nicht auf die EOS, das war die erweiterte Oberschule, sprich Gymnasium. Der hatte also wahrscheinlich nur eine sehr schlechte Chance, Abitur zu machen und andere Dinge auch. Na gut, wenden wir es mal an. Seht genau zu, also bevor ihr das macht, bevor ihr eintretet, und ich kenne eine ganze Menge junger Geschwister, die sind eingetreten, weil es ihre Eltern ihnen gesagt haben. Und ich habe mich manchmal gewundert, warum denkt ihr nicht ein bisschen mehr nach über diese Dinge? Damals. Auch von Gläubigen, die ich gut kannte. Mein Verstand, das war das Erste. Mein Verstand, der ist zweischneidig. Mein Verstand sagt mir einerseits, also ihr müsst jetzt mal umdenken, ja, wie vor 10 Jahren und früher, in DDR-Zeiten, da war das so, also die FDJ, das ist die Kampfreserve der Partei. So haben wir das gelernt. Sie hat also eine atheistische Grundkonzeption und will ihre Mitglieder zu Atheisten und Marxisten erziehen. Das ist das eine, das sagt mir mein Verstand. Logischerweise würde das bedeuten, also als Christ kann ich doch da nicht mitmachen. Mein Verstand sagt mir aber noch was anderes. Der sagt mir, du, das ist gar nicht so dumm, wenn du mitmachst. Die nehmen das sowieso nicht so ernst. Hauptsache, die haben 100% erfüllt. Und du kommst leichter an einen guten Job. Du kannst vielleicht studieren, wenn du reingehst. Das sagt mir mein Verstand auch. Versteht ihr, aus diesem Grund reicht der Verstand nicht aus, um eine Sache zu beurteilen. Aber immerhin, er ist schon mal nützlich, dass ich mir die Sachen überhaupt klar mache. Nun, zweitens, Gottes Wort. ja, Gottes Wort, das Wort FDJ wird dort nicht drinstehen. Und das kann man also sich nicht zusammensammeln, also wie etwa dieser Schwachsinn mit dem Bibelcode. Weiß nicht, ob jemand von euch mal davon gehört hat. Das funktioniert nicht. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Sondern, ja, Gottes Wort sagt mir, ja, zur FDJ sagt es nichts, aber sagt mir immerhin, dass meine Heimat und Staatsbürgerschaft eigentlich nicht DDR ist und dass ich mir nicht so viel Gedanken machen müsste, um voranzukommen, Karriere zu machen, sondern dass ich mir eigentlich vor allen Dingen um eins Gedanken machen müsste, meinem Gott zu gefallen. Also brauchte ich nicht unbedingt da Kompromisse zu machen. Und drittens, durch den Heiligen Geist empfange ich Gewissheit. Die Gewissheit, dass meine Entscheidung, den untersten Weg zu gehen, durchaus richtig ist. Schaut sorgfältig hin, wie ihr wandelt. Also vorher schon, bevor ich eine Entscheidung treffe, muss ich überlegen, was ich dann mache, das weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern, als ich dann auf einem Umweg das Abitur gemacht hatte, das war so eine Art Berufsausbildung mit Abitur, einen Beruf, den ich gar nicht lernen wollte, aber es war die einzige Chance für mich. Und in dieser Zeit fiel dann die Musterung und die Frage, ja, soll man zur Armee gehen oder nicht? Also Fahne hieß das in DDR-Zeiten. Und ich kam also vor die Musterungskommission und hatte mich entschlossen, ich will diese Möglichkeit nutzen, die in DDR-Zeiten immerhin da war, also Bausoldat. Ich bin dann zwar nie gezogen worden, aber dann war halt die Frage, ja, vor der Musterungskommission, ja, und was werden Sie machen, wenn dann irgendwo einer steht Ihnen gegenüber und legt an mit dem Gewehr? Ja, werden Sie dann wirklich sich erschießen lassen? Ich bin dem Herrn dankbar. Also in manchen Situationen hat er mir doch eine gute Antwort gegeben. Ich habe damals gesagt, was ich dann mache, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich will es nicht lernen, zu schießen. Und ich weiß, jetzt entscheide ich mich dagegen. Okay, das ist eine sehr komplizierte Frage mit Wehrdienst oder nicht. Ich will da jetzt keine Diskussion mit euch anfangen, das könnte lange dauern. Ich will es auch nicht werten, ich meine nur, ich muss mir die Sache vorher überlegen, damit ich im Ernstfall vielleicht doch die richtige Entscheidung treffe. Darum geht es auch bei unserem Wandel. Und deswegen können Christen keine Leute sein, die sozusagen gedankenlos in den Tag leben. Das geht nicht. Wir müssen uns schon mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und es ist gut, wenn wir auch so etwas haben wie Gemeinde oder Bibelstunde oder Hauskreise, wo man auch über solche Dinge hoffentlich, in Klammern, mal sprechen kann. Jugendstunde, gut, bei diesem Thema, was ich jetzt gerade hatte, das werden die Älteren, wird das nicht mehr interessieren, aber die Jungen natürlich. Aber es gibt eine Menge Fragen, wo man mal überlegen muss, ja, was ist denn hier wohl der Wille des Herrn? Das ist nicht immer einfach. Gut, gehen wir weiter, wir müssen auch weiter. Möglichkeit B. Der Text, den müssen wir dann so wiedergeben. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt. Hier liegt der Schwerpunkt nicht auf den Überlegungen vor dem Tun, sondern auf dem Tun selbst. Also meine Lebensführung muss natürlich selbst auch sorgfältig sein. Hier geht es zum Beispiel um eine korrekte Arbeitsweise in der Firma. Korrekt heißt nicht pharisäerhaft, sondern einfach heißt Leben nach den Maßstäben Gottes. Ich will mal so ein paar Maßstäbe nennen, zum Beispiel Wahrhaftigkeit. Überall in der Firma. Also Lüge und Heuchelei stehen einem Christen sehr schlecht an. Und die anderen werden schnell kommen. Ich weiß nicht, wer es schon mal erlebt hat von euch. Ich habe es schon erlebt, dass dann jemand kam und sagte, und Sie wollen Christ sein? Die anderen wissen meistens genau, wie wir sein sollen. Und sie dulden bei uns keine Kompromisse. Jedenfalls, wenn wir als Christ uns zu erkennen geben. Ja? Also Wahrhaftigkeit, Reinheit, das erwartet Gott, Selbstlosigkeit und nicht Selbstsucht, Fleiß, darüber haben wir gesprochen, über das Gegenteil davon jedenfalls, Langmut, Güte, Liebe, also letztlich das oder also die Dinge, die die Schrift die Frucht des Geistes nennt. das, was Gottes Geist in unserem Leben wirkt. Das sind jetzt auch keine Forderungen. Du musst so sein. Nun streng dich mal an, das schaffst du sowieso nicht. Und so eine Forderung, die würde auch sofort wieder Diskussionen heraufbeschwören. Ja, wie weit geht das überhaupt? Wie weit schaffen wir das überhaupt? Nein, wir reden von Maßstäben und wir reden von etwas, was Gott selber wirkt. Maßstäbe einerseits, die sind ja zum Messen da. Ja, wenn ich wissen will, wie groß ich bin oder wie schwer ich bin, stelle ich mich auf eine Waage oder stelle mich an so eine Messlatte. Da kann ich messen, da kann ich sehen, wo ich stehe oder wie ich bin, wie groß ich bin oder wie viel ich noch abnehmen muss oder irgend sowas. Beim Maßstab und bei der Frucht, das ist etwas, das wächst praktisch von allein, solange der Zweig mit dem Stamm und mit der Wurzel verbunden ist und die entsprechenden Nährstoffe hindurchgehen. Das wirkt Gott. Ich soll mich orientieren, das will Gott. Und gleichzeitig dieses Verlangen in mir haben, Herr, ich möchte dir nahe sein, dass das in meinem Leben sichtbar wird. Und dass auch die anderen das sehen, wie ich sein soll. Wir gehen weiter. Ein zweiter Punkt. Was Gott von uns erwartet, eine gute und entschlossene Zeitausnutzung. Vers 16. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Nun wissen wir alle, dass Zeit ein von Gott anvertrautes Gut ist. Aber ja, Zeit ist so ein Phänomen ohnehin, also keiner kann richtig definieren, was Zeit ist. Jeder glaubt zu wissen, was Zeit ist. Aber wenn er es erklären sollte, käme er in extreme Schwierigkeiten. Auch physikalisch ist das nicht so richtig fassbar. Man kann irgendeine Formel schreiben, was das ist, aber richtig verstanden hat es noch keiner. Jemand hat mal gesagt, Zeit ist womit die Natur verhindert, dass alles gleichzeitig passiert. Keiner weiß es so richtig, ja. Zeit, aber wir wissen, ein von Gott anvertrautes Gut, das hängt zusammen mit Materie, auch mit der Materie meines Leibes, ja, meine Lebenszeit hängt davon ab, ja, wie lange mein Leib lebendig ist. Aber naja, wer hat schon Zeit heutzutage? Zeit für Gott, das ist ja fast unanständig, wenn heute jemand sagt, er hat Zeit. Also das gehört sich ja gar nicht, ja. Der ist wirklich richtig ausgelastet, wenn er sagt, er hat Zeit. Der ernsthafte Mensch von heute ist maßlos überanstrengt und gehetzt. Und diese sinnlose Hetzerei fängt für viele schon in der Schule an, wo die Anforderungen angeblich immer höher geschraubt werden. Und hört dann beim ersten Rentenempfang auf, bei manchen allerdings erst nach dem zweiten Herzinfarkt. Ich habe mal so ein altes Gedicht gelesen, das fand ich ganz lustig. Das lautet so, wie hinter fortgewehten Hüten, so jagen wir Terminen nach. Vor lauter Hast und Arbeitswüten liegt unser Innenleben brach. Wir tragen Stoppuhren in den Westen und gurgeln abends mit Kaffee. Wir hetzen von Geschäft zu Festen und denken stets im Exposé. Wir rechnen in der Arbeitspause und rauchen 20 je Termin. Wir kommen meistens nur nach Hause, um frische Wäsche anzuziehen. Wir sind Tag aus, Tag ein im Tragen und sitzen kaum beim Essen still und merken, dass wir Herzen haben, erst wenn die Pumpe nicht mehr will. Ja gut, und natürlich hat der Gläubige auch nicht mehr Zeit als andere Menschen. Auch er muss im Tempo der Zeit arbeiten. Aber irgendwie kann er seine Arbeit mit ruhigem Herzen tun. Und muss nicht große Teile seiner Zeit verbrauchen in der Überwindung unsinniger Spannungen, die meistens entstehen durch Sünde, durch Neid, durch Konkurrenz und böse Dinge. Dass man dem anderen das wieder auswischen will. Dass man die Ellbogen gebraucht. Das, was wir unter Mobbing verstehen. Ja, ich hoffe, die Ellbogen, die spitzen Ellbogen, das sind nicht deine. Wenn man sie schon mal zu spüren bekommt. Viele Menschen heute brauchen eine Menge Zeit und viel Kraft, um so unsinnige Spannungen zu überwinden. Wir haben so ein bisschen mal drüber gesprochen, ja, wie geht es deiner Seele? Das spielt hier mit rein, das Ganze. Nun,
Aber noch eine Besonderheit natürlich, das griechische Wort, das hier im Vers 16 für Zeit gebraucht wird, meint ja gar nicht die ablaufende Zeit. Also kauf die gelegene Zeit aus, meint nicht, also stopf so viel wie möglich in deine Zeit rein. Und manche denken das, ja, ich muss fleißig sein, ich muss also pausenlos beschäftigt sein. Eben bis zum ersten Herzinfarkt. Manche Gläubigen denken das und das ist überhaupt nicht okay. Auch in der Bibel, in der griechischen Sprache gibt es zwei verschiedene Worte für Zeit. Das eine, das also die Sekunden, Stunden und Monate meint, also der Zeitstrahl, den man auftragen kann. Und auf diesem Zeitstrahl gibt es bestimmte kurze Zeitabschnitte, die unterschiedlich lang sein können. Es wird nur festgelegt, wie lang die sind. So ein Zeitabschnitt kann im Extremfall sogar ein Jahr sein. Ein Jahr lang habe ich eine bestimmte Gelegenheit, was zu tun. In einem anderen Jahr werde ich diese Gelegenheit nie wieder bekommen. Es kann auch bloß 2 Sekunden sein. Oder manchmal sogar bloß ein Bruchteil von einer Sekunde, vor allem wenn man im Auto sitzt. Also nutzt die Gelegenheit. Deswegen ist das am besten so wiedergegeben. Es meint also den Zeitpunkt oder die inhaltlich qualifizierte Zeit. Die Zeit, in der was Wesentliches, Wichtiges passiert. Hier liegt meine Chance. Es geht um den rechten Zeitpunkt, den günstigen Augenblick, die von Gott bestimmte Stunde, und die soll ich erkennen. Darum geht's in meinem Leben. Will der Herr jetzt, dass ich Zeugnis gebe? Soll ich jetzt das passende Wort sagen? Ihr wisst, ich glaube, ihr wisst es alle, wie das ist, wenn man schon mal so einen Zeitpunkt verpasst hat. Ne? Da wusste man es ganz genau. Eigentlich hättest du es sagen sollen. Und dann war es vorbei. Soll ich jetzt das machen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, meinethalben, Stelle zu wechseln, ein Haus zu bauen? Ist das jetzt dran? Um das zu erfahren, muss man natürlich in ständiger Verbindung mit dem Herrn bleiben. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir etwa nichts zu tun bekämen. Wir werden viele Chancen von Gott bekommen, viele Gelegenheiten, bestimmte Dinge zu tun. Nicht immer werden die großen Fragen des Lebens gleich beantwortet von Gott. Das dauert manchmal seine Zeit. Es kommt nicht nur auf eine gute Zeitausnutzung an, sondern auch auf eine entschlossene. Denn diese Gelegenheiten, sie gehen vorbei. Und wach zu sein. Herr, ich will jetzt für dich da sein. Und ich denke, das ist ein Gebet, das sollte man öfter beten. Ich kann mich erinnern, in DDR-Zeiten war das auch, ich musste den Jugendtag halten, als ich noch also etwas jünger war. Und wenn man da so, das war so ein ganzes Wochenende, da ist man schon ziemlich geschlaucht. Und am Schluss hat man eigentlich nichts anderes im Sinn, als so schnell wie möglich nach Hause. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe gesagt, Herr, und ich will bereit sein für dich. Und wenn jemand kommt und mich sprechen will, Herr, ich will bereit sein. Das war wichtig für mich, das zu sehen und auch zu merken, dass Gott mich dann gebraucht hat. Steht ja, oftmals besteht unser Tag und unser Tagesablauf darin, ich habe keine Zeit. Das heißt, ich habe für dich keine Zeit. Ich habe das alles schön fest geplant und wehe, es kommt was dazwischen. Ich sage nichts gegen eine Planung. Selbst der Herr hat geplant bestimmte Dinge. So steht's, können wir nachlesen in den Evangelien. Also zum Beispiel, er schickte seine Jünger voraus an die Orte, an die er kommen wollte. Er hat also vorher festgelegt, in den und den und den Ort geht ihr, ich komme anschließend dahin. Das ist eine eindeutige Planung. Ja, das gibt es schon, überall, auch im geistlichen Leben. Aber andererseits gleichzeitig offen sein für das, was Gott jetzt tun möchte. Da braucht man die ständige Verbindung zu dem Herrn. Und manchmal muss man sich so einen Stoß geben, ja, jetzt. Und manchmal hat man ein bisschen mehr Gelegenheit, dass man so ein Stoßgebet noch beten kann, wie der Nehemia. Ja? Da betete ich schnell zu dem Gott des Himmels, und als er da vor dem König war und jetzt die Sekunde kam, wo er was sagen konnte von seiner Stadt Jerusalem, obwohl er Jerusalem da gar nicht erwähnt hat. Oder früher in DDR-Zeiten war es auch so, wir haben viele Anhalter mitgenommen. Und die Leute glauben mir das immer nicht, aber mir fällt es sehr schwer, ein Gespräch anzufangen. Ich muss mir das ganz genau überlegen und habe auch immer so einen Standardsatz, mit dem ich immer angefangen habe. Hat auch funktioniert dann, wenn ich mir das überlegt habe. Aber ich habe vorher immer gebetet. Herr, hilf mir jetzt, ja. Da hat man ja die Chance, ne. Ohne dass jemand sich vergewaltigt fühlt, weil er ja nicht raus kann aus dem Auto, sozusagen, solange ich nicht anhalte. Das darf man auch niemals ausnutzen. Wir werden also von dieser zweiten Station logischerweise sofort weitergeführt zur dritten, weil das gehört ja, es gehört alles zusammen, ja, meine Lebensführung, das ist das Generelle. Jetzt haben wir uns eine Einzelheit angeschaut, nämlich die Zeitausnutzung, also die Gelegenheiten, die Gott schenkt, auch zu ergreifen. Dazu muss ich wiederum wissen, was will denn Gott überhaupt? Deswegen habe ich die dritte Station genannt, Verstand und Sensibilität für Gottes Willen. Darum seid nicht töricht, so steht's hier, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also, ist auch interessant, der Wille des Herrn fällt nicht vom Himmel. Und er wird mir nicht in einer Vision serviert. Viere von sich zu strecken und zu Hause zu bleiben. Der Verstand würde mir aber auch sagen, es wäre nützlicher in der gleichen Zeit etwas vom Wort Gottes kennenzulernen, oder? Da ist er wieder zweischneidig, deswegen, er bleibt nie allein. Gott hat uns noch mehr Gaben gegeben, um seinen Willen zu erkennen. Wir haben auch Geschwister zur Seite gestellt bekommen, die uns raten können. Das kann oft sehr wichtig sein, so ein Wort von einem Bruder. Freilich, man darf das nicht so treiben, dass man so lange fragt, bis man das kriegt, was man sowieso schon wollte. Deswegen, also wenn man so, also im Laufe der Zeit merkt man das schon, wenn man etwas erfahrener wird, dann fragt man schon, und bei wie viel bist du schon gewesen? Ja, bei wie viel Seelsorger bin ich denn für dein Problem? Dann wird man vorsichtiger in seiner Antwort. Ja, man muss schon aufpassen. Aber ich habe es auch gemerkt bei meiner Berufung damals zum vollzeitlichen Dienst, wie wichtig das war. Auch der Zuspruch durch jemand, dass man jemand hat, den man fragen kann. Und ich mache es bis heute immer wieder. Vor kurzem musste ich mich vorbereiten. Ich musste ein Referat halten auf einer Bibelbundstagung in der Schweiz. Und also das Thema wusste ich. Und ich wusste auch irgendwie, wie ich anfangen sollte. Aber ich sah so alt aus. Mir ist nichts, überhaupt nichts Gescheites eingefallen. Hab gebetet, bin durch die Gegend gerannt wie ein Tiger, also erstmal in meinem Zimmer rum und bin raus und habe meinen Freund getroffen, den Frieder Seidel da, und habe ihm das auch gesagt. Also ich komme nicht weiter. Erst versucht er mir irgendeinen Rat zu geben, leuchtet mir überhaupt nicht ein, was der sagte. Und wir sagten, komm, wir beten zusammen. Ich stand mal draußen auf der Wiese und haben halt schnell mal miteinander gebetet. Und nach einer Weile, das war nicht gleich da, da wusste ich, wie es lang geht. So ist es manchmal. Ja, Gott gebraucht schon einen anderen, aber wir müssen da auch nüchtern genug sein. Natürlich die Bibel. Bitte, mit der Bibel kann man auch viel Missbrauch treiben, ja, so nach dem Motto, ja, Augen zu, Bibel auf, Finger drauf. Da gibt es also ganz üble Geschichten. Das ist Aberglaube, es hat nichts mit geistlichen Erkenntnissen zu tun. Gar nichts. Seid ja vorsichtig. Auch das Losungsbüchlein könnte man so missbrauchen. Ich habe nichts gegen die Losung. Ich habe sie, immer wenn ich meinen Computer anschalte, sehe ich sie auch. Und es ist ganz gut, sich an das Wort zu erinnern. Es ist ja ein wirkliches Bibelwort, selbstverständlich. Aber wenn da steht, der Herr wird dich behüten auf all deinen Wegen, heißt das nicht, dass ich heute rasen kann wie ein Verrückter. Ja, versteht ihr, es ist kein Orakel. Wir dürfen die Bibel nicht missbrauchen. Sondern wir lesen sie auch in ihrem Zusammenhang. Und wollen es so auch verstehen. Manchmal spricht mich ein Vers besonders an. Und natürlich wiederum der Heilige Geist. Irgendwie so die innere Gewissheit, der innere Friede, der mir von ihm geschenkt wird. Wir kommen gleich noch drauf, deswegen will ich mich hier kurz fassen. Sensibilität für Gottes Willen heißt Feinfühligkeit auch für göttliche Impulse. Aber nicht zu denken, das hab nur ich. Manche Geschwister denken das ja so, ja? Also, ich krieg die Weisung. Und in Wirklichkeit ist es bloß eine Einbildung. Und hier will ich mal sagen, wie willst du denn unterscheiden deine eigenen Ideen von dem, was wirklich vom Geist Gottes kommt? Da wird viel Schindluder mitgetrieben, auch unter uns. Deswegen sei kritisch genug. Und wenn es um wichtige Dinge geht, frag auch mal den anderen. Schau in sein Wort hinein. Versuche dir klar zu werden. Georg Müller, einer unserer Glaubensväter, der hat das
wenn ich recht orientiert bin, damals bei manchen Dingen so gemacht, dass er sich einfach alle Gründe aufgeschrieben hat, die für die Sache gesprochen haben, und alle Gründe daneben gestellt hat, die gegen die Sache gesprochen haben. Und die alle ungeistlichen Gründe hat er dann sozusagen rausgestrichen und alles, was sich selbst aufgehoben hat sozusagen, und hat dann gesehen, was übrig geblieben ist. Durch sorgfältige Überlegung, aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund der Dinge, die ich weiß von ihm her, achten wir darauf, dass wir nicht von dem Stumpfsinn und der Brutalität um uns herum angesteckt werden, sondern dass wir feinfühlig bleiben. Liebe Geschwister, das ist ein Problem. Wir stumpfen nämlich ab. Wir stumpfen wirklich ab. Auch wir. Das, was die Bibel Welt nennt, das ist das, wo wir uns täglich bewegen müssen. Da stürmen ungeheuer viele Dinge auf uns ein, die alle, fast allesamt, gegen Gott gerichtet sind. Man stumpft unwillkürlich ab. Man braucht so eine Erfrischung aus der Gegenwart Gottes, dass Gott mich direkt wieder anspricht. Deswegen müssen wir wirklich wachsam sein und dürfen die wichtigsten Dinge in unserem Leben eben nicht vernachlässigen. Das Wichtigste ist unser persönliches Verhältnis mit Gott. Dass er zu mir reden kann durch sein Wort. Diese Dinge, die damit zusammenhängen, dürfen wir keinesfalls vernachlässigen, wenn wir schon andere Dinge vernachlässigen. Nun, die letzte und die wichtigste Station in unserem Kreislauf heißt Erfüllung und Leben im Heiligen Geist. Hier steht es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Wenn man voll werden will, muss man vorher leer sein. Wenn wir uns nämlich an anderen Dingen berauschen oder voll des süßen Weines sind oder des kalten Bieres, dann können wir schwerlich gleichzeitig voll Heiligen Geistes sein, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, dass ein Betrunkener voll Geistes ist, das kann doch wohl nicht sein. Erfüllung und Leben im Heiligen Geist. Wie kann das geschehen? Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Das führt also zu einem Leben, was ganz und gar gegen das geht, was Gott sagt. Und natürlich ist mit Wein hier praktisch jedes alkoholische Getränk gemeint. Nicht, dass jemand sagt, ja, aber ich hätte ja bloß von Wein, also Schnaps kann ich trinken. Das wäre natürlich einigermaßen, naja, nicht sehr intelligent. So kann man Gott nicht argumentieren. Wie kann das geschehen? Erfüllung und Leben im Heiligen Geist. Es gibt ja eine ganze christliche Bewegung oder Bewegungen, die ausschließlich darauf abfahren und den Leuten erklären wollen, wie man mit dem Geist erfüllt wird. Und sie tun alles Mögliche, damit die Leute das werden. Wir haben uns zu fragen, stimmt das? Ist das der Weg, wie es uns von anderen beigebracht wird? Was sagt die Schrift? Und ich habe einige Dinge hier in diesem Zusammenhang entdeckt, die ich euch gern noch mitteilen möchte. Erstens, die grammatische Form dieses Wortes bedeutet schon einiges. Werdet mit dem Geist erfüllt. Im Deutschen kann man es überhaupt nicht so wiedergeben, wie der griechische Text das hier sagt. Und zwar, das ist also eine Präsensform, also eine Gegenwart. Und das bedeutet im griechischen Text, dass eine Sache fortwährend geschieht. Also nicht nur einmal, versteht ihr, dass mir irgendein Pfingster die Hände aufpatscht und dann kriege ich den Heiligen Geist. Vorsicht, da kriegst du unter Umständen alles Mögliche. Die Bibel sagt, das ist eine ständige, fortwährende Erfahrung. Immer wieder muss das geschehen, dass ich erfüllt werde mit dem Geist. Zweitens, die Grammatik sagt noch mehr, dieses Wort ist eine Passivform. Das heißt, ich kann es gar nicht machen, sondern passiv heißt, ich erleide das sozusagen oder es geschieht mit mir. Ich muss es an mir geschehen lassen. Ja, und das bedeutet immerhin so viel, also ich muss auch bereit sein, ich muss auch offen sein dafür. Ja, wer sich verschließt. Ach, wisst ihr, die also, wie soll ich sagen, geistlich ziemlich lau sind. Die haben mit so einem Thema sowieso keine Probleme, denn die interessieren sich gar nicht dafür. Aber jeder, der dem Herrn dient, jeder, ob das in der Sonntagsschule ist, in der Jugend, im Chor oder sonst wo. Jeder, der wirklich aufrichtig dem Herrn dienen will, jeder merkt sein Defizit. Der merkt, ich habe nicht das, was ich eigentlich brauchte. Und aus diesem Grund sehnt er sich auch nach der Fülle des Geistes. Und wenn es Leute gibt, die versprechen das, ja, wenn du das und das Erlebnis hast, dann kriegst du die Fülle des Geistes. Diese Geschwister sind eben von daher besonders gefährdet. Die anderen kaum. Aber es ist so, Gott will einfach, dass er will schon, dass wir bereit sind, aber dass es an uns geschieht. Und das Dritte ist paradox. Es ist gleichzeitig ein Befehl. Also die Elberfelder Bibel hat es deswegen so wiedergegeben, werdet voll Geist. Da steckt also ein bisschen Befehl drin und ein bisschen eine Passivform. Das meint also nicht die Zukunft hier, ja. Aber man kann es im Deutschen nicht so ausdrücken. Also Gott will, dass das geschieht. Also Gott befiehlt es mir. Er sagt, ich kann es aber nicht machen. Und er sagt, es muss jeden Tag passieren. Wie soll man das überhaupt zusammenkriegen? Es ist paradox in sich. Aber es ist dennoch die Wirklichkeit. Füllt euch immer wieder, indem ihr es an euch geschehen lasst. Also die deutsche Sprache ist irgendwie zu schwierig, um das richtig auszudrücken. Deswegen gibt es aber noch eine sehr schöne Hilfe. Und das ist jetzt, was anschließend in unserem Text steht. Denn der Satz, den Paulus da angefangen hat, der ist eben mit dem Vers 18 noch nicht zu Ende, sondern der geht durch bis Vers 21 in Epheser 5. Und deswegen habe ich auch diesen Vers noch gelesen. Und hier stehen also, auch in unserer deutschen Bibel merken wir das wiederum nicht so, im griechischen Text stehen hier einige Partizipien. Die alte Elberfelder ist an dieser Stelle ausnahmsweise mal wesentlich besser. Die hat nämlich die Partizipien aufbewahrt. Partizip, das ist also ein ganz schlechtes Deutsch. Ja, das, also man könnte das wiedergeben, ja, tut etwas, indem ihr das und das tut. Ja, also das meint eine Gleichzeitigkeit. Also ich sag mal, dummes Beispiel, sagen wir mal, er sang, indem er Gitarre spielte. Ja, also wenn ich das so ausdrücke, ist ganz miserables Deutsch. Aber das meint aber, die beiden Tätigkeiten sind gleichzeitig. Ja, er spielte Gitarre, zur gleichen Zeit sang er. Und das meint ein Partizip. Es gibt da andere noch auch vorzeitige und sowas. Ich will euch nicht plagen mit Grammatik, auch schon gar nicht mit deutscher Grammatik. Aber das ist wichtig, doch zu verstehen. Ich lese es mal die Verse nochmal so vor, wie man sie ganz wörtlich übersetzt wiedergeben könnte. Zunächst also Vers 18, werdet voll Geist. Und jetzt geht's weiter. Indem ihr, so steht es auch in der Revidierten da, indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Und indem ihr dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Indem ihr, der Satz geht nämlich noch weiter, indem ihr allezeit für alles dem Gott und Vater Dank sagt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Punkt. Und dann werden von den letzten Dingen noch einige, eine ganze Anzahl Einzelheiten gesagt. Werdet voll Geist, indem ihr das tut. Diese Dinge sind also gleichzeitig zu sehen. Hier darf ich nicht das eine von der anderen trennen. Und das ist mir sehr wichtig. Vier Dinge sollen wir beachten. Die sind ganz einfach, sehr nüchtern und trotzdem auch sehr schön. Erstens, also werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Ich habe mir eine ganze Weile den Kopf zerbrochen, um Himmels Willen, warum steht denn hier mit Liedern und Lobliedern und Reden? Also normalerweise sind Lieder doch zum Singen da. Das meint doch nicht, dass wir die Texte lesen sollen, oder? Werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr zueinander redet. Und offensichtlich soll das Reden zueinander eine bestimmte Qualität haben. Unser Reden zueinander soll, ich sag's mal verkürzt und ganz einfach, soll die Qualität von geistlichen Liedern haben. Ihr braucht bloß ein paar Verse weiter oben zu lesen, am Ende vom vierten Kapitel. Da steht was von Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung, von den Dingen, die praktisch das Gegenteil davon sind und die selbstverständlich den Geist dämpfen, die den Geist Gottes in uns gewaltig unterdrücken. Oder glaubst du etwa, also manchmal ist es am leichtesten zu erklären vom Gegenteil her. Ja, glaubst du etwa, wenn du dich nun wieder mal auslässt über einen Bruder oder eine Schwester, ja, und den nun nach allen Regeln der Kunst schlecht machst und dich interessant machst dabei, ja, glaubst du dann, da hast du den Heiligen Geist? Glaubst du das wirklich? Euer Reden habe die Qualität von geistlichen Liedern. Es ist schon wichtig, dass wir darauf achten. Es ist noch eine interessante Sache. Ich habe gesagt, diese beiden Dinge sind gleichzeitig. Partizipien drücken das aus. Ja? Werdet voll Geist, indem ihr das und das tut. Aber, das ist also so, indem ich das und das tue, habe ich in mir Raum, oder schaffe ich in mir Raum für den Heiligen Geist. Und umgekehrt, das ist das Interessante, wenn der Geist mich erfüllt, werde ich auch so reden. Da fange ich doch nicht an zu schimpfen und zu fluchen, oder? Das kann ja nicht sein. Das ist also eine Wechselbeziehung. Eins ist mit dem anderen austauschbar. Nichts vertreibt den Heiligen Geist leichter und nichts ist gemeinschaftsstörender als ungeistliches Reden, ungeistliches Geschwätz. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal fröhlich sein kann, dass man nicht mal einen Spaß machen darf. Hier dieses Wort, was auch in Epheser 4 steht, ist in einem ganz anderen Sinn gemeint. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ich muss weiter und schnell fertig werden. Zweitens, werdet voll Geist, indem ihr dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also hier steht was vom Singen und Spielen. Spielen meint natürlich ein Instrument spielen, das meint nicht mit Bauklötzern spielen. Oder könnt ihr euch das vorstellen? Ja, dem Herrn mit Bauklötzern spielen, das funktioniert bei uns nicht mehr jedenfalls. Da müsste man sehr viel kleiner sein. Es meint dem Herrn singen und spielen. Indem ihr dem Herrn mit den Herzen, so übersetzt die revidierte Elberfelder, mit ganzem Herzen. Es gibt hier zwei verschiedene Textformen. Die alte Elberfelder stützt sich auf einen relativ jungen Text und ältere Textformen haben hier alle das mit. Es meint also praktisch, wenn du singst, dann sing aus ganzem Herzen. Wenn du spielst, dann spiel mit ganzem Herzen, deinem Gott. Das ist schwierig bei einem Instrument. Ist schwieriger als singen. Ja? Singen geht schon ganz gut. Aber die jüngere Textform, wie auch die alte Elberfelder hat, die hat hier das Wort in stehen, statt mit. Und das bedeutet natürlich Singen im Herzen. Beim Singen kann ich mir das ganz gut vorstellen, beim Spielen schwieriger. Ich weiß nicht, ob man im Herzen Klavier spielen kann. Da müsste also ungeheuer musikalisch sein. Es gibt so eine Genies, die sehen das alles vor sich, ja? Die ganz großen Komponisten, aber das sind die wenigsten von uns. Und ich glaube nicht, dass der Herr meinte, jeder von uns kann das wirklich. Aber ich habe es im Scherz mal so gesagt, das ist also im Herzen, das ist für die Unmusikalischen und die sollen es also lieber leise machen. Und die anderen, die können es richtig lauthals singen, aber aus ganzem Herzen. Wisst ihr, manchmal erlebt man auch in der Gemeinde einen Chor. Na gut, ich finde es schon gut, wenn ein Chor sauber singt. Aber manche Chöre singen auch kalt. Mit ganzem Herzen. Und irgendwie, ja, das hängt schon auch zusammen mit geistlichen Liedern. Das meint natürlich nicht irgendwelche Gassenhauer. Dem Herrn singen. Und ihr könnt es alle ausprobieren, ob ihr Auto fahrt, wenn man lange Strecken Autobahn fährt, kann man das machen. Oder in der Badewanne von mir aus. Wo ihr auch singt, oder wo wir gemeinsam singen, das Singen hat eine Bedeutung. Es macht auch mein Herz, auch mein Gefühl offen für den Herrn. Da stelle ich keine dummen Dinge an. Und so sagt ja schon das alte deutsche Sprichwort, ja, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Indem ihr dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Drittens, werdet voll Geist, indem ihr allzeit für alles Gott dem Vater Dank sagt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es geht immer um unseren Herrn dabei, immer, in jedem einzelnen Fall. Aber Gottes Geist hat Raum in mir, wo das Danken Raum hat. Ich kann mich erinnern an eine Bibelarbeit, die ich gehört habe, da hat sich mir eine Sache eingeprägt, und die habe ich seitdem getan, dass der Bruder empfohlen hat, wir sollten doch jeden Tag wenigstens einmal 10 Gründe finden, wofür wir dem Herrn danken können. Das habe ich mir angenommen. In meiner stillen Zeit mache ich das jeden Tag, und ich habe durchaus 10 Finger, ich kann also zählen. Und ich nehme jeden Tag 10 Gründe, für die ich dem Herrn dankbar sein will. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich danke für meine Erlösung. Ich danke für Dinge, die ich habe, und bete gleichzeitig darum, dass ich sie in seinem Sinn gebrauche. Liebe Geschwister, das ist nicht zu unterschätzen. Eine wirkliche Dankbarkeit. Ihr könnt es mal trainieren. Es wird euch gar nicht so leicht fallen am Anfang. Bloß 10 Dinge, probiert es mal aus. Dem Herrn danken, das zu lernen, alle Zeit für alles. Dazu braucht man dann ein bisschen mehr Luft. Das ist nicht so leicht. Alle Zeit zunächst, okay, ich kann es eigentlich immer wieder tun. Gott möchte dankbare Menschen haben. Wenn ich anfange zu danken, hast du schon mal gedankt für diese Gemeinde hier, in der du sein darfst? Für deine Brüder und Schwestern? Das ist doch ein Geschenk. Das hat Gott gemacht. Dass es da solche Gläubigen gibt. Warum nicht dafür danken? Für mich ist das ganz wichtig, also auch für meine Geschwister zu Hause in Hammerbrücke, wo ich jetzt bin, zu beten, zu danken und auch zu bitten. Ich bekomme ein ganz anderes Verhältnis zu ihnen. Und es ist sehr wichtig. Alle Zeit für alles. Im Kolosserbrief gibt es eine parallele Stelle, glaube ich, die sagt an dieser Stelle, in allem. Das kann ich mir leichter vorstellen. Ja, ich fahre mit dem Auto, damals noch mein Wartburg, irgendwann gibt es einen großen Knall und plötzlich ist die Frontscheibe in 1000 Splittern. Und in DDR-Zeiten waren das so ganz kleine Splitter, dass man also so gut wie nichts mehr sehen konnte durch. Ja, soll ich etwa danken? Oh, danke Herr, dass die Scheibe kaputt gegangen ist. Da würden die Leute sagen, hier, du hast nicht mehr alle beisammen. Aber ich habe gesagt, danke Herr, also nach einer Minute oder so, als ich nämlich zum Stehen gekommen war, als ich überhaupt den Straßenrand noch wahrgenommen habe, bei diesem matschigen Wetter. Danke Herr, dass jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Also in jeder Lage, versteht ihr, das kann man schon. Nun gut, da müssen wir wahrscheinlich noch ein ganzes Stück lernen. Auf keinen Fall dürft ihr heucheln. Oh, danke Herr, dass ich jetzt gesündigt habe, oder so ein Schwachsinn, ja? Es gibt manche, die nutzen das wiederum als eine Zauberformel. Also die Bibel die wehrt sich auch nicht dagegen, dass sie missbraucht wird von vielen Leuten. Bleiben wir wach und nüchtern und ehrlich, aufrichtig auch vor unserem Gott und vor uns selbst. Aber Danksagen und Loben macht offensichtlich Platz für den Geist Gottes in uns. Also noch einmal, werdet erfüllt mit dem Geist, indem ihr auf geistliches Reden achtet, das war das Erste. Indem ihr wirklich noch singt und dem Herrn spielt, falls ihr das könnt. Indem ihr Dank sagt, indem ihr lernt, dankbare Menschen zu sein. Das verändert sowieso auch mein ganzes Inneres und auch mein Verhalten anderen Dingen gegenüber. Das macht mich wirklich dankbarer für den Reichtum, den ich genießen darf in unserem Land. Und viertens, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Unterordnen heißt einfach sich unter etwas stellen. Die grammatische Form hier macht noch etwas deutlich, dass es sehr darauf ankommt, dass ein solches Verhalten aus einem freiwilligen Liebesentschluss kommt. Ich mache das freiwillig. Ich ordne mich unter, niemand zwingt mich unter eine Knute. Das erfolgt nicht aus Zwang und auch nicht aus Berechnung. Indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Wir wissen, es steht doch oft so da, ja. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Einer gehe dem anderen voraus in der Demut. Oder all solche Dinge, das steht häufig in der Schrift. Manchmal vergessen das die Brüder sogar in der Brüderstunde, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei euch zugeht. Vielleicht beweist ihr mir das Gegenteil. Aber das sind ja unsere Probleme. Ja, und wo ich meinen Dickkopf durchsetze, Ja, glaubt ihr denn, da ist der Heilige Geist? Stellt euch vor, ein Jugendlicher, der zu Hause ständig mit seinen Eltern im Streit lebt. Ja, glaubt ihr denn, der wird was spüren von der Fülle des Geistes? Der wird viel spüren von Ärger. Aber sonst noch nichts. Aber derjenige, der sich um des Herrn Willen unterordnet, der wird merken, wie ihm die Kraft des Heiligen Geistes, der Friede, die Freude, die Frucht des Geistes zuströmt. Eine Frau, die sich ihrem Mann nicht unterordnet, soll niemals denken, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Aber wenn sie sich darunter stellt, wird sie den Herrn in einer Weise erleben, freiwillig, weil sie den Herrn lieb hat. Wird sie den Herrn in einer Weise erleben, wie sie das vielleicht vorher noch nie gemerkt hat. Werdet mit dem Geist erfüllt. So einfach und so praktisch ist das. Werdet mit dem Geist erfüllt. Das ist eine Übung jeden Tag. Und wenn du morgen nicht aufpasst, kann es sein, dass du eine Niederlage nach der anderen erlebst. Weil du dich gehen lässt, weil du nicht mehr auf den Herrn orientiert lebst. Das kann und soll ich auch jeden Tag trainieren. Werdet mit dem Geist erfüllt, achtet auf euer Reden. Vor allen Dingen untereinander, die Gläubigen. Denkt dran, vergiss das Singen nicht und lass das nicht bloß die Technik erledigen. Und was da manchmal so aus den Lautsprechern kommt, das ist ja nur der ärgste Schwachsinn, den sich auch Gläubige antun. Okay, es gibt hier sehr große Geschmacksunterschiede, das gebe ich ja zu, wa? Ich habe ja auch schon ein gewisses Alter erreicht. Das will ich nicht abstreiten. Aber trotz alledem, überlegst dir selbst. Das kannst du dir überlegen mit deinem Herrn, das reicht. Da brauche ich kein einziges Wort dazu zu sagen. Singen, selber singen. Spielen dem Herrn. Indem ihr dankbar seid und indem ihr bereit seid, euch auch einzuordnen, unterzuordnen. Das wäre wunderbar. Und damit ist unser Kreis geschlossen, denn die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird eine starke Einwirkung haben auf meine gesamte Lebensführung. Dann überlege ich mir natürlich, was ich tue jeden Tag und dann lebe ich auch sorgfältig, so wie wir es gesagt haben vorhin. Dann werde ich die Gelegenheiten nutzen, dann werde ich immer mehr begreifen von dem Willen des Herrn. Das gibt keine Technik sozusagen, ja, eine Führungstechnik oder so, die man erlernen könnte. Nein, das hängt mit dem Leben mit Gott zusammen. Dann führt er mich auch. So einfach und so klar ist das. Und Gottes Geist hat immer mehr Raum und mein Leben wird immer mehr geprägt von ihm, meinem Herrn. Liebe Geschwister, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Entschuldigung, ich habe heute ein bisschen Überstunde gemacht. Aber na gut, ich dachte, am letzten Abend kann man es sich mal leisten.